Ich bin 22 Jahre alt und lebe am Ufer des Lake Erie in Michigan. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Die Region, in der ich wohne, ist größtenteils von Bauernhöfen und dichten Wäldern umgeben, die vielen Tieren und gelegentlich auch einigen rücksichtslosen Fahrern Heimat bieten. Nachdem ich im Frühjahr 2018 die Elektronikschule abgeschlossen hatte, war ich fest entschlossen, schnell einen Job zu finden. Doch bald stellte ich fest, dass gut bezahlte Jobs nicht so einfach zu finden waren, also nahm ich eine Stelle als Dienstleistungsleiter an. Für diejenigen, die es nicht wissen, mein Job bestand darin, unterirdische Stromleitungen, Gasleitungen und Telefonleitungen für Hausbesitzer oder Auftragnehmer mit einem speziellen Metalldetektor zu lokalisieren. Diese Information ist wichtig, weil ich als Lokalisierer oft an ungewöhnliche Orte gerate, wie zum Beispiel verlassene Häuser, die abgerissen werden sollen. Am 15. November 2018 bekam ich den Auftrag für den Abriss eines Hauses, bei dem ich alte Strom- und Telefonleitungen lokalisieren musste. Der Hausbesitzer wollte mich treffen, damit ich eine ungefähre Vorstellung davon bekam, wo ich mit der Arbeit anfangen sollte. Ich rief ihn an und er sagte mir, dass das Haus seit 1980 nicht mehr bewohnt war. Er hatte es vor etwa 12 Jahren gekauft, war aber nie hineingegangen, was ich seltsam fand. Er sagte, er würde in etwa 10 Minuten da sein. Eine halbe Stunde später war der Mann immer noch nicht da und ich wurde ungeduldig. Ich fuhr den langen Weg hinunter, der etwa eine halbe Meile lang war, und das Haus war hinter Bäumen versteckt, die so dicht waren, dass man kaum hindurchsehen konnte. Der Hinterhof war ziemlich groß und übersät mit alten Landmaschinen und Autoteilen, die so verrostet waren, dass sie nicht mehr zu erkennen waren. Ich beschloss, mit der Arbeit zu beginnen, da bereits 40 Minuten vergangen waren und der Ort eine unheimliche Atmosphäre ausstrahlte. Ich ging um das Haus und suchte nach dem Stromzähler und dem Telefonkabel. Während meiner Suche fand ich eine Tür an der Seite des Hauses, die hinter einigen Büschen versteckt war. Neugierig und wahrscheinlich ein bisschen rücksichtslos schob ich die Büsche zur Seite. Die Tür hatte ein großes Loch in der unteren rechten Ecke, das groß genug war, um hindurchzukriechen. Aber es lagen überall Tierkot auf dem Boden. Ich versuchte, ihn zu meiden, kroch hindurch. Als ich aufstand und mich umsah, wurde mir klar, dass das Haus seit Jahren nicht mehr berührt worden war. Abgesehen von ein paar zerbrochenen Tellern auf dem Boden, waren alle Bestecke noch in den Schubladen und ein Geschirrhandtuch hing noch im Waschbecken, obwohl es mit schwarzem Schimmel bedeckt war. Ich öffnete den Kühlschrank und alles, was ich sah, war eine ekelhafte, schleimige Masse am Boden. Ansonsten war er leer. Ich verließ die Küche und ging ins Wohnzimmer, wo der Shaggy-Teppich durchnässt und voller Schmutz war. Als ich mich umsah, fiel mein Blick auf etwas auf dem Couchtisch. Ein Foto. Es war von einem Mann, der einen altmodischen Hut und eine Lederjacke trug und 2 Kinder hielt. Die schienen, als hätten sie die Zeit ihres Lebens. Das Gesicht des Mannes schien glücklich, aber sein Lächeln wirkte gezwungen und erschöpft. Ich dachte, es war das Gesicht von jemandem, der hart für seine Kinder gearbeitet hatte. Ich legte das Foto zurück und bemerkte, dass die Decke über mir von Wasserschäden durchhängt. Ich überlegte, nach oben zu gehen, entschied mich aber, dass es zu riskant war, also ging ich wieder nach draußen. Ich bemerkte, dass der Hausbesitzer immer noch nicht angekommen war und ich wurde zunehmend frustriert. Ich fand den Stromzähler und die Telefonleitung und begann zu arbeiten. Als ich mein Locator-Gerät einschaltete, wurde es merkwürdig. Der Locator, der normalerweise piept, wenn er Stromleitungen erkennt, schrillte, als ob die Leitung direkt an der Oberfläche wäre. Egal wie ich es bewegte, es schrie weiter. Dann bemerkte ich etwas aus dem Augenwinkel. Bei einem der verrosteten Landmaschinenstücke sah ich einen Mann, der sich hinkauerte und einen alten Traktor inspizierte. Ich dachte, es wäre der Hausbesitzer und rief ihm zu, aber er reagierte nicht. Ich ging näher und als ich etwa 80 Fuß entfernt war, machte mein Locator ein lautes Knallgeräusch und verstummte plötzlich. Das überraschte mich, da die Batterien brandneu waren. Ich rieb mir den Kopf und ging weiter auf den Mann zu, rief ihm noch einmal zu, in der Annahme, dass er mich einfach nicht gehört hatte. Als ich etwa 30 Fuß entfernt war, blieb ich wie erstarrt stehen. Etwas fühlte sich falsch an. Der Mann trug die gleiche Lederjacke und den alten Hut wie der Mann auf dem Foto im Haus. Ich rief ihm erneut zu und plötzlich verdunkelte sich der Himmel, als Wolken aus dem Nichts auftauchten. Meine Ohren machten ein Geräusch von sich, als sich der atmosphärische Druck veränderte und mein Kopf schmerzte vor Kopfschmerzen. Als ich mich wieder sammelte und nach oben sah, erstarrte ich vor Angst. Der Mann stand jetzt nur noch wenige Fuß entfernt von mir, seine Arme steif an seinen Seiten, als ob er in einer Aufmerksamkeitsposition stand. Meine Augen wanderten langsam seinen Körper hinauf, bis ich das entsetzlichste Detail bemerkte. Er hatte kein Gesicht, keine Augen, keine Nase, keinen Mund, nur eine leere, gesichtslose Fläche. Ich trat ein paar Schritte zurück und dann verlor der Mann die Kontrolle. Er begann zu schreien, ein schrecklicher, gedämpfter Schrei, als ob jemand in ein Kissen schrie. Er fiel auf die Knie und kratzte an seinem leeren Gesicht. Schnitte erschienen und verschwanden sofort. Dann stand er wieder auf und schrie erneut. Ich merkte nicht, dass ich angefangen hatte zu weinen vor purer Angst. Der Mann hob einen Arm und zeigte direkt auf mich, mit der Handbewegung, dass ich näher kommen sollte. Da rannte ich. Ich rannte so schnell, wie ich konnte, ließ alle meine Ausrüstungsgegenstände zurück. Während ich rannte, hörte ich seinen gedämpften Schrei, gepaart mit Schritten, die mich verfolgten. Ich sprang in mein Auto, trat das Gaspedal durch und raste die Auffahrt hinunter. Als ich in meinen Rückspiegel schaute, sah ich ihn in der Auffahrt stehen, langsam winkend, als ob er mich verspottete. Als ich zu Hause ankam, sagte ich meinem Chef, dass ich für den Tag fertig war. Wochenlang konnte ich das, was passiert war, nicht abschütteln. Ein Jahr später, an Weihnachten, nachdem wir Geschenke geöffnet hatten, gab mir meine Mutter das Telefon. Als ich den Hörer abnahm, wurde mein Gesicht blass und die Mienen meiner Eltern spiegelten das Gleiche wider. Am anderen Ende der Leitung war genau dieser schreckliche, gedämpfte Schrei. Meine Eltern hörten ihn auch. Das Gesicht meines Vaters wechselte von Angst zu Wut, aber meine Mutter sah nur verwirrt und verängstigt aus. Ich legte auf und erzählte ihnen alles, was passiert war. Sie versuchten, mich zu trösten, und nach ein paar Getränken mit der Familie fühlte ich mich besser, aber die Anrufe gingen weiter. Meine Freunde und sogar einige Familienmitglieder fingen auch an, die Anrufe zu bekommen. Erst letzte Woche hörten die Anrufe auf. Ich hoffe, niemand muss jemals wieder so eine Angst erleben. Ich ging schließlich zurück, um meine Ausrüstung zu holen, und glücklicherweise sah ich nichts mehr. Ich glaube, dieser gesichtslose Mann war der Mann auf dem Foto. Ich hoffe, ich treffe ihn nie wieder. Dies geschah in Washington, nicht weit von meinem Zuhause. Ein Freund aus der Schule hatte bald Geburtstag und lud eine Gruppe von 5 Leuten ein, das Wochenende auf der Ranch seiner Familie zu verbringen. Er war ein ziemlich cooler Typ und ich hatte gerade ein neues Jagdgewehr bekommen, das ich unbedingt ausprobieren wollte. Die Ranch war groß, etwa 600 Hektar oder vielleicht sogar mehr. Als ich ankam, erwähnte unser Gastgeber, dass wir etwa 7 Meilen raus zum Campingplatz fahren würden. Der Spot war am Ufer eines Flusses und wir luden all unser Zeug in die Ladefläche eines alten Pickup-Trucks und fuhren zum Ziel. 4 von uns hatten kleine Zelte dabei und wir stellten sie um den Lagerfeuerplatz auf. Einer der Jungs, Logan, bestand darauf, dass Zelte für Weicheier seien und er unter den Sternen schlafen würde, wie ein richtiger Cowboy. Ein anderer Freund wies schnell darauf hin, dass Logan ein 18-jähriger Stadtjunge sei und nannte ihn einen Idioten, was uns alle zum Lachen brachte. Ich glaube nicht, dass er je zuvor gecampt war. Danach blieb er den Rest des Nachmittags still. Die Nacht brach schneller herein als erwartet. Anstatt unser Abendessen sofort nach dem Zeltaufbau zu kochen, gingen wir schießen. Ich warf eine Dose Bohnen ins Feuer, um sie zu erwärmen und entspannte mich, während die anderen ihr Bacon und anderes Essen mit Taschenlampen kochten. Nachdem sie das meiste Essen verbrannt hatten, endeten sie damit, einen Energieriegel zu teilen und gingen dann in ihre Zelte. Ich tat dasselbe etwa eine Stunde später und ließ Logan seine Nacht unter den Sternen genießen. Ich konnte leicht einschlafen, wurde jedoch gegen 2 Uhr morgens von Logan geweckt. Es hatte angefangen zu regnen und er wollte sich vor dem Regen retten. Wenn es nicht so lustig gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. So viel also zu wie ein richtiger Cowboy. Am nächsten Morgen, kurz nach 6 Uhr, stieg ich über Logan und ging aus dem Zelt, um frische Luft zu schnappen. Unser Gastgeber Kevin war schon wach, hatte das Feuer angezündet und Eier gekocht. Ich wünschte ihm alles Gute zum Geburtstag und nahm den Kessel vom Feuer. Nachdem ich mein Waschbecken teilweise mit Wasser aus dem Bach gefüllt hatte, fügte ich etwas kühles Wasser aus dem Bach hinzu und reinigte mich. Kevin war mit dem Kochen fertig, also nahm ich die Pfanne und rührte mir ein paar Eier zusammen. Aß direkt aus der Pfanne, wie ich es zu Hause mache. Ich reinigte die Pfanne in einem Eimer mit frischem Wasser und ließ sie für die nächste Person stehen. Dann hängte ich meinen Schlafsack über das Zelt, damit er trocknen konnte, und nun war jeder wach, auch Logan. Wir machten eine Abstimmung, ob wir schießen oder angeln wollten, und das Schießen gewann. Wir griffen nach unseren Gewehren und gingen über den Hügel, wo 3 Stahlziele etwa 70 Meter entfernt aufgestellt waren. Jeder lud sein Gewehr und begann zu schießen. Ich ließ Kevin mein neues Gewehr als Geburtstagsgeschenk benutzen und beobachtete die Treffer durch mein Fernglas. Während ich zusah, bemerkte ich ein Auto in der Ferne. Die Straße schien etwa 3/4 einer Meile entfernt zu sein. Kevin sagte nichts, also nahm ich an, dass die Straße nicht zu seinem Grundstück gehörte. Das Auto hielt an und 3 Personen stiegen aus, aber ich ignorierte sie und schaute wieder auf, wie meine Freunde schossen. Einen Moment später hörte ich ein Pfeifen, das an meinem Kopf vorbeiging. Ich erkannte den Sound und war überrascht, dass ein Abpraller so weit zurückkommen konnte. Gerade als ich etwas sagen wollte, ging ein weiterer Schuss vorbei, dieses Mal näher. Einen Moment lang war ich verwirrt, weil niemand zu diesem Zeitpunkt schoss, um einen Abpraller zu verursachen. Dann wurde mir klar, dass jemand auf uns schoss. Ich rannte schnell zum Truck. Als ich zurückblickte, starrten mich die anderen an und Logan lachte, weil er dachte, es sei ein Scherz. Aber als ein weiterer Schuss einen Staubwirbel neben uns aufwirbelte, rannten alle außer Logan zum Truck. Logan musste gedacht haben, es sei noch immer ein Spaß und sagte, kommt schon, hier ist doch niemand. In der Zwischenzeit versteckten sich der Rest von uns hinter dem Truck und riefen ihm zu, als ein weiterer Schuss die Windschutzscheibe traf und sie zerschlug. Endlich erkannte Logan, dass es ernst war und lief in Deckung. Alle schrien und versuchten herauszufinden, woher die Schüsse kamen. Ich schaute wieder durch das Fernglas und sah das parkende Auto und bemerkte dann etwas hinter einem Busch in der Nähe. Ohne nachzudenken, rief ich in diese Richtung und 2 der Jungs eröffneten das Feuer mit ihren Gewehren. Ich geriet in Panik, als mir klar wurde, dass nur weil sie in unsere Richtung schossen, es nicht unbedingt beabsichtigt war. Die Dummheit der Situation wurde mir erst später klar. Kevin und ich schrien sie an, aufzuhören, und dann wurde es still. Das Schießen hatte aufgehört. Vom Hügel aus sahen wir, wie die Leute zu ihrem Auto rannten und davonfuhren. Wir alle atmeten erleichtert auf, als wir einer nach dem anderen hinter dem Truck hervorkamen, um den Schaden zu begutachten. Die Windschutzscheibe war das Schlimmste, mit 2 weiteren Schüssen, die die vorderen Kotflügel getroffen hatten. Ich bemerkte, dass meine Hände unkontrollierbar zitterten, aber niemand war verletzt, was das Einzige war, was zählte. Der Ausflug war offensichtlich vorbei und Kevin schlug vor, wir sollten zurück zum Haus fahren, wahrscheinlich um die Polizei zu kontaktieren. Als ich gerade dabei war, mein Zelt abzubauen, hörte ich eine Stimme sagen, »Hey«, es war Logan. Ich bemerkte einen großen, nassen Fleck an der Vorderseite seiner Hose. Er sah meine Reaktion und senkte beschämt den Kopf. Ich tat mir leid für ihn und trat einen Moment zurück. Wenige Sekunden später kam er in einer neuen Hose heraus. Ich ging zurück, um mein Zelt abzubauen, und Logan war der Letzte, der seine Tasche in den Truck lud. Wir standen alle herum und warteten, als ein anderer Freund fragte, was ihn so lange aufgehalten hatte. Logans Augen flackerten zu mir und erwarteten, dass ich etwas sagte. Aber stattdessen sagte ich zu dem Kerl, er solle den Mund halten und in den Truck steigen. Logan lächelte und sprang mit uns in die Ladefläche des Trucks. Die Rückfahrt dauerte nur ein paar Minuten. Kevin ging ins Haus, um seinem Vater zu erzählen, was passiert war, während wir warteten. Sie kamen beide ein paar Minuten später heraus und sein Vater betrachtete schweigend den Schaden. Sein Kiefer war praktisch am Boden. »Mein Gott«, sagte er so leise, dass seine letzten Worte fast unhörbar waren. »Bist du sicher, dass euch nichts passiert ist?«, fragte er laut und schnell, sodass ich zusammenzuckte. Wir alle schüttelten den Kopf und versicherten ihm, dass niemand verletzt war. Er beobachtete uns einen Moment lang, bevor er uns sagte, wir sollten reinkommen und uns entspannen. Kevin und sein Vater kamen später rein und ich hörte, wie er seiner Frau erzählte, dass der Sheriff unterwegs war. Als der Sheriff ankam, stellte er viele Fragen. Die erste war, warum das passiert war, woraufhin wir keine Antwort hatten. Dann bat er uns, ihm zu zeigen, wo es passiert war. Wir führten ihn dorthin und blieben etwa 30 Minuten. Der Sheriff schlug vor, dass wir alle nach Hause gehen und unseren Eltern von dem Vorfall erzählen sollten. Also packten wir unsere Sachen und fuhren nach Hause. Meine Eltern schienen nicht zu verstehen, wie ernst die Situation war. Mein Vater nahm einfach an, es sei ein Unfall und wischte es ab, und meine Mutter folgte seinem Beispiel. Am Montag fragte ich Kevin, ob er etwas vom Sheriff gehört hatte, aber er hatte nicht. Wir alle wurden mit der Schule beschäftigt, die Graduierung und der Vorfall gerieten in den Hintergrund. Als ich schließlich Zeit hatte anzurufen, wurde mir mitgeteilt, dass niemand identifiziert worden war und ich verlor die Hoffnung auf eine Lösung. Ohne einen Grund oder ein Motiv, was könnten sie tun? Nichts hat sich in den Jahren seitdem geändert. Angesichts des Zustands der Welt heute wurden alle Kurse an meiner Universität abgesagt und ich habe seitdem Zeit im Haus meiner Eltern verbracht. Vor etwa einem Monat rief mich Kevin an und fragte, ob ich Lust auf Schießen hätte. Ich stimmte zu, fuhr raus zur Ranch und wir nahmen seinen Jeep zum Bach, wo neue Stahlziele aufgestellt worden waren. Ich war gespannt, der Erste zu sein, der schoss. Aber als ich ein Magazin lud, warf ich einen Blick auf den Hügel und alles kam zurück. Ein ekelhaftes Gefühl stieg in meinem Magen auf und meine Angst muss offensichtlich gewesen sein, weil Kevin seine Hand auf meine Schulter legte und sagte, wir könnten hinter dem Jeep schießen, wenn ich wollte. Wir beide lachten und ich lehnte ab. Sein Witz beruhigte mich sehr und wir hatten einen tollen Schießtag, aber dieser Tag lehrte mich etwas Wichtiges. Ich weiß jetzt, dass, selbst wenn du etwas Beängstigendes oder Traumatisches vergessen kannst, es nur eine kleine Sache braucht, egal wie trivial sie auch sein mag, um alles wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich lebte mit meiner Frau auf der Farm ihrer Familie, bis ich ein beunruhigendes Familiengeheimnis entdeckte. Bitte hört mir zu. Ich traf meine Frau vor 5 Jahren und nachdem wir ein paar Jahre zusammen waren, heirateten wir. Durch mein Fehlen einer engen Familie wurde ich von ihren Verwandten herzlich aufgenommen und vor 3 Jahren heirateten wir. Sie besaßen eine große Farm mit vielen Ackerflächen im Norden von Iowa. Ihre Familie ließ uns sogar in einem kleinen Haus in der Nähe des Haupthauses wohnen. Es gab jedoch einen Teil der Farm, der strikt verboten war. Als ich meine Frau danach fragte, sagte sie, dass dies der Bereich war, in dem sie ihr Fleischdistributionsgeschäft betrieben. Nur ihr Vater und 3 Onkel durften dorthin, angeblich aus Sicherheitsgründen. Ich verstand nicht, warum dieser Bereich komplett verboten war. Ich bemerkte, dass viele Fahrzeuge hin und her fuhren und einige kehrten nicht über die Auffahrt zurück. Dieser eingeschränkte Bereich war etwa 1 Meile vom Haupthaus entfernt. Vor 3 Wochen beschloss ich, nachzuforschen und einen Weg hineinzufinden. Als ich mich dem Tor näherte, kam ein großer, robust aussehender Mann mit Bart und einer 12-Gauge-Schrotflinte aus einem Schuppen neben dem Eingang. Ich hatte ihn noch nie gesehen, aber er schien mich zu kennen. Er sagte mir, dass ich dort nicht erlaubt sei und wies mich an, zum Haupthaus zurückzukehren. Ich erklärte, dass ich ein Problem mit dem Kultivator mit meinem Schwiegervater besprechen müsse. Der Mann sagte, er würde ihn informieren und bestand darauf, dass ich gehen sollte. Ich stieg wieder in mein Auto und schaute jenseits der Barriere. Ich sah 20 bis 30 Menschen, die mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt waren. Es gab auch eine Spur, die vom Farmgelände wegführte, die mir nie zuvor aufgefallen war. Später in der Nacht erwähnte meine Frau, dass ihr Vater verärgert über mich war, weil ich in diesen Bereich der Farm gegangen war, und er warnte mich, nie wieder ungebeten zurückzukehren. Ich fragte, warum es so ein großes Problem sei, da ich an gefährliche Maschinen gewöhnt war, aber sie sagte mir, ich solle es lassen, was mir klar machte, dass sie genau wusste, warum ich nicht dorthin gehen sollte. Trotzdem konnte ich es nicht loslassen. Ich dachte immer wieder darüber nach, Tag und Nacht. Zuerst dachte ich, sie könnten in organisierte Kriminalität verwickelt sein, aber die Wahrheit war noch schlimmer. Vor 3 Tagen entschied ich mich, die Wahrheit herauszufinden. Ich wachte um 2.30 Uhr Jod auf, verließ das Haus leise und fuhr durch das Farmland, nahm einen Umweg, um die Spur auf der gegenüberliegenden Seite der Farm zu erreichen. Ich parkte in der Nähe und begann, den dunklen Weg mit einer Taschenlampe zu gehen. Auf halbem Weg tauchten Scheinwerfer auf und ich versteckte mich in den Büschen, schaltete meine Taschenlampe aus. Das Fahrzeug war ein Regierungswagen mit einem gepanzerten Begleitfahrzeug. Das machte mich immer nervöser. Nachdem sie weg waren, setzte ich meinen Weg fort und fand einen kleinen Schuppen mit einer Barriere. Ich schaffte es, unter dem Zaun hindurchzukommen, um eine weitere Konfrontation zu vermeiden. Das Gebiet war von Flutlichtern beleuchtet und ich konnte gedämpfte Stimmen aus nahegelegenen Gebäuden hören. Es gab 2 große Scheunen und 3 kleinere Hütten. Am Ende entdeckte ich eine leere Hütte ohne Licht und beschloss, sie zu untersuchen. Ich fand ein offenes Fenster auf der gegenüberliegenden Seite, kletterte hindurch und betrat, was wie ein Büro oder ein Lagerraum aussah. Es gab Akten und Bücher auf den Regalen und einen Computer in der Mitte. Ich sah mir die Akten an, die nach Daten sortiert waren. Eine Akte enthielt hunderte von Namen, von denen viele als unbekannt markiert waren, gefolgt von Kategorien wie männlich, 40 bis 60 Jahre alt und Listen von entnommenen Körperteilen wie Leber, Herz, Nieren und Augen. Die Akten hatten Genehmigungsseiten der Bundesbehörden. Ich war geschockt und realisierte, dass diese Farm in den Menschenhandel und illegale Aktivitäten verwickelt war. Ich musste sehen, was sich in den Scheunen befand, um es zu bestätigen. Ich verließ vorsichtig das Fenster, ging zu einer der Scheunen und vermied die beleuchteten Bereiche. Durch eine Lücke in den Wänden der Scheune sah ich blutbefleckte Maschinen und medizinische Instrumente mit einer Tür, die on Kühlschrank beschriftet war. Dann ging ich zur anderen Scheune und wurde von einem Geruch des Verfalls überwältigt. Als ich durch die Holzpaneele spähen konnte, sah ich große Metallkäfige, in denen jeweils 10 bis 15 Menschen waren, einige von ihnen bewusstlos. Ich verlor den Halt und mein Knie stieß gegen die Wand. Die Männer am Feuer bemerkten es und kamen auf mich zu. Ich flüchtete, rannte zum Zaun und sprang, während Schüsse fielen. Ich schaffte es durch den Zaun und in die Büsche, ohne verfolgt zu werden. Zurück im Haus konnte ich nicht hineingehen. Ich schnappte mir 3 Benzinkanister und füllte den 4. Ich verließ in dieser Nacht. Jetzt, erst nur rund 100 Meilen entfernt, müssen die Menschen die Wahrheit über diese Orte erfahren. Ich habe mein Handy und andere Verbindungen zu meinem früheren Leben entsorgt, aber einen alten Freund um einen Computer gebeten, um dies zu teilen. Ich hoffe, dass die Software ihn vor Problemen schützt. Ich bin mir nicht sicher, was ich als nächstes tun soll. Aber ich werde euch ein Update geben, wenn ich Zugang zu einem Computer oder Telefon bekomme. Ich werde diese Operation um jeden Preis aufdecken. Seid vorsichtig, ihr wollt nicht auf dieser Liste landen. Ich heiratete, als ich 19 war, und mein Ehemann und ich wussten nicht genau, wie wir unser neues Leben zusammen beginnen sollten. Wir hatten das College verlassen und unsere kleine Wohnung war zu teuer, also dachten wir, es wäre eine gute Zeit zu reisen und die Welt zu erkunden, bevor wir uns niederließen. Wir fanden einen Online-Beitrag von einem Mann, der Hilfe auf seiner Pferderanche suchte. Er bot Verpflegung und Unterkunft im Austausch gegen Arbeit an. Es schien eine perfekte Gelegenheit zu sein, da er uns Fähigkeiten wie Maschinenbau, Tischlerei und Schweißen beibringen wollte. Wir lernten tatsächlich schweißen, was ziemlich cool war. Die Bilder, die er uns von der Blockhütte zeigte, die er gebaut hatte, waren beeindruckend und er erwähnte, dass er ein schönes großes Schlafzimmer für uns hätte. In seinen Wo'ahikisein-Nachrichten sprach er oft von sich in der Mehrzahl und erzählte von anderen Leuten, die dort geblieben waren, aber plötzlich gegangen waren. Er hatte auf mehreren Plattformen inseriert und alles schien legitim zu sein, also buchten wir unseren Flug. Als wir ankamen, war niemand sonst da. Er war in seinen 60ern, aber wirkte sehr fit und energiegeladen. Eines der ersten Dinge, die er uns sagte, war: Ich beurteile Menschen nicht nach ihrer Vergangenheit. Glaubt ihr, dass Menschen sich ändern können? Ich schon. Er schien harmlos genug. Er nahm uns zum Einkaufen und sagte, wir könnten alles kaufen, was wir wollten. Aber bald merkten wir, dass seine Freundlichkeit gezwungen und übertrieben großzügig war. Hier sind einige der seltsamen Dinge, die wir bemerkten. Er hatte das Haus selbst gebaut und sein Schlafzimmer hatte eine Tür zum einzigen Badezimmer oben, die von innen nicht abschloss. Er lud uns in sein Zimmer ein, wo eine alte Videokamera und viele Kassetten auf einem Tisch verstreut waren. Er sprach oft von seiner Bewunderung für die japanische Kultur, wie er für diese Markt-Eating betrieb und wie er schon mehrere japanische Frauen beherbergt hatte. Er erwähnte häufig frühere Gäste, die plötzlich gegangen waren. Eines Tages sagte er uns, wir würden in die Stadt fahren und bat uns, junge Leute zu finden, die mit uns auf die Ranch kommen würden. Wir fühlten uns unwohl dabei, weil wir Introvertierte sind und keine Fremden ansprechen wollten. Er wurde wütend, als wir unser Unbehagen äußerten, also taten wir widerwillig so, als würden wir nach Leuten suchen, während er alleine mit anderen sprach. Im Laufe der Zeit verwandelte sich seine anfangs freundliche Art in Aggression und Unberechenbarkeit. Während ich ihn nicht als unheimlich empfand, fand ich ihn unerträglich. Er war sozial unbeholfen, sagte unangemessene Dinge und schien Frauen, die nicht als gleichwertig zu betrachten. Er hatte militärische Ausbildung und war ziemlich stark und klug. Unsere Eltern hatten uns vor den potenziellen Gefahren gewarnt, aber wir dachten, wir hätten unsere Recherchen gemacht. Allerdings hatten wir seinen Namen nie online überprüft. Eines Tages schickte mir meine Mutter in Panik eine E-Mail und drängte mich, nach seinem Namen zu suchen und sofort nach Hause zu kommen. Eine schnelle Suche ergab sein Strafregister wegen Erstickens und sexueller Belästigung einer jungen Frau, sowie Warnungen auf verschiedenen Seiten, dass seine Ranch gefährlich sei. Nachdem wir uns gründlich unwohl fühlten, buchten wir einen Flug nach Hause. Wir standen vor der Herausforderung, ihm zu sagen, dass wir gehen wollten, ohne ihn zu provozieren. Er hatte oft davon gesprochen, dass wir dauerhaft bleiben könnten, eine Familie gründen und sogar Weihnachten auf der Ranch verbringen könnten. Wir mussten uns eine Geschichte über einen Notfall zu Hause ausdenken, aber es schien, als könne er durch meine Lüge hindurchsehen. Seine Reaktion war eine Mischung aus Wut und unterdrückten Gefühlen, die mich unsicher machten, ob ich nun Angst haben oder erleichtert sein sollte. Bevor ich es erklären konnte, fragte er in einem flachen Ton, wann wir zum Flughafen müssten. Er fuhr uns zum Flughafen, setzte ein freundliches Gesicht auf und bot uns an, unsere Tickets zu kaufen, falls wir jemals zurückkehren wollten. Wir sagten, wir würden in Kontakt bleiben. Kürzlich fand ich ein Forum, auf dem andere ihre Erfahrungen auf seiner Ranch teilten. Sie beschrieben ähnliche unheimliche Vorfälle wie die Situation mit der Badezimmertür, die Videokassetten und die Aufforderung, junge Frauen in der Stadt zu rekrutieren. Das Forum hatte das Ziel, Geschichten zu sammeln und andere vor der Ranch zu warnen. Die Polizei hat nicht genug Beweise, um ihn mit etwas zu belasten. Ich habe viele Details ausgelassen, um es kurz zu halten, und ich bin kein großer Geschichtenerzähler. Ich bin mir nicht sicher, ob es angebracht wäre, seinen Namen oder die Ranch zu nennen, aber der Blog mit den anderen Geschichten ist wahrscheinlich noch unheimlicher als meine. Wir entkamen mit weniger Problemen, vielleicht weil ich nicht sein Typ war und er meinen Ehemann fürchtete. Wenn jemand interessiert ist, könnte ich Hinweise geben, um mehr Informationen zu finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich anfangen soll. Zunächst einmal muss ich erwähnen, dass ich in einer abgelegenen Region im Süden aufgewachsen bin, auf einer kleinen Ranch, die seit Jahren im Besitz der Familie meines Stiefvaters war. Meine Mutter und ich zogen zu ihm, als ich etwa 6 Jahre alt war, und es war für mich ein ziemlicher Schock, da ich aus den Vororten kam, wo ich mit meinen Großeltern lebte. Ehrlich gesagt, hasste ich es anfangs, in der Nähe des Waldes zu wohnen. Das Schauen von Sendungen wie Unsolved Mysteries und Are You Afraid of the Dark hatte mich davon überzeugt, dass immer ein Wesen im Wald lauerte. Werwölfe hinter jedem Baum oder Vampire, die an der Baumgrenze warteten. Aber als ich älter wurde, gewöhnte ich mich an die Umgebung. Ich wurde ein leidenschaftlicher Läufer und lief oft auf den ruhigen Schotterstraßen. Als ich die Highschool abschloss und auszog, wurde ich tatsächlich nostalgisch für den Ort. Was mir wirklich half, meine Ängste zu überwinden, war, Stunden allein auf diesen Straßen zu laufen, meilenweit von irgendjemandem entfernt, umgeben von Bäumen. Nichts Unheimliches oder Gefährliches passierte, zumindest nichts, das ich sehen konnte. Viele Abende und sogar Nächte war ich dort ganz allein, manchmal meilenweit entfernt von der nächsten Person. Niemand hätte mich gehört, wenn mir etwas passiert wäre oder ich angegriffen worden wäre. Es gab Orte, an denen mein Handysignal kaum funktionierte. Rückblickend ist das wahrscheinlich der unheimlichste Teil der ganzen Erfahrung. Meine Familie und ich lebten fast 18 Jahre lang in diesem Haus und in der Gegend, ohne dass etwas Ungewöhnliches passiert wäre. Dennoch würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht unheimlich war, nach dunklen Nächten, besonders nach einem gruseligen Film, nach Hause zu fahren, besonders wenn der Himmel pechschwarz war. Ich erinnere mich daran, wie ich an Nächten, an denen meine Eltern vergaßen, das Licht auf der Veranda anzulassen, ins Haus rannte. Aber abgesehen von diesen gelegentlichen Schreckmomenten passierte nie etwas Ungewöhnliches, bis dieses letzte Jahr. Meine Mutter ist die Plauderin in der Familie, während mein Stiefvater eher zurückhaltend und direkt ist. Er ist ein Outdoor-Mensch, praktisch und ernst, und zog in diese Gegend, um sich von den Menschen zu entfernen. Mein jüngerer Bruder ist ihm sehr ähnlich, liebt die Natur genauso wie er. Sicher, die ganze Familie genießt die Natur, aber die beiden leben praktisch dafür. Zum Zeitpunkt der Geschichte war meine Schwester noch in der Highschool und ihr Freund, der auch der beste Freund meines Bruders war, war gerade bei uns eingezogen. Ich lebte zu der Zeit ein paar Stunden entfernt mit meinem Partner und besuchte nur alle paar Wochen, also war ich nicht da, als die ersten seltsamen Dinge begannen. Der erste Vorfall, von dem ich hörte, passierte, als mein Bruder und sein Freund auf einem Feld neben unserem Land waren, das ein Teil des Familienbesitzes meines Stiefvaters ist. Es ist alles miteinander verbunden und sie halten das Vieh über die Grundstücke verteilt. Wenn man zu diesem speziellen Grundstück geht, passiert man ein Waldstück und geht dann über einen Hügel, wo ein Teich oben liegt. Dahinter befindet sich ein weiteres Feld und ein altes kleines Haus. Dieses Haus gehört dem Großvater meines Stiefvaters, der Anfang der 90er Jahre starb. Das Haus steht mittlerweile kaum noch. Ein kleines Wohnzimmer, ein Badezimmer und eine kleine Küche. Es ist so alt und instabil, dass wir nicht mehr hineingehen. Es erinnert mich an die gruseligen Illustrationen aus Gruselgeschichten für dunkle Nächte. Mein Bruder und sein Freund wollten nach einem Kalb sehen, das vor ein paar Tagen geboren wurde, da Raubtiere manchmal die Neugeborenen holen. Das war der Moment, als sie jemanden sahen, der aus dem alten Haus kam. Das alarmierte meinen Bruder sofort, weil niemand in diesem Haus sein sollte. Es ist unsicher und jeder, der sich in der Gegend auskennt, würde es besser wissen. Sie gingen näher, etwas erleichtert, als sie sahen, dass es nur mein Stiefvater war. Trotzdem waren sie etwas weit vom Haus entfernt, also rief mein Bruder ihn an, um zu fragen, was er dort machte. Mein Stiefvater war einen Moment lang ruhig und sagte dann, dass er eigentlich in der Stadt mit meiner Mutter einkaufen war. Mein Stiefvater ist nicht der humorvolle Typ, also wusste mein Bruder sofort, dass etwas nicht stimmte. Er und sein Freund rannten zum Haus und als sie näher kamen, sahen sie jemanden hinter dem Haus verschwinden. Als sie die andere Seite erreichten, wie man sich denken kann, war niemand da. Und das war ein offenes Feld. Es gab keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Keine Bäume oder Gebäude. Wie die meisten Leute taten, rannten sie nach Hause und schlossen die Türen ab, während sie auf die Rückkehr meiner Eltern warteten. Später kam mein Stiefvater mit ein paar unserer Hunde zurück, bewaffnet und bereit. Aber es gab keinerlei Anzeichen von jemandem. Keine Fußabdrücke und sogar die rostige Tür war nicht berührt worden. Sie hatten ein paar Theorien, vielleicht ein Obdachloser, ein Nachbar oder ein paar Kinder, die herumalberten. Aber nichts davon erklärte, wie jemand einfach verschwinden konnte. Was sie wirklich beunruhigte, war jedoch nicht nur der Verschwindeakt. Es war die Tatsache, dass die Person, die sie gesehen hatten, genau wie mein Stiefvater aussah. Ich schreibe seit 10 Jahren gruselige Geschichten und produziere Filme. Es war immer ein spaßiges Nebenprojekt, da es etwas ist, das ich wirklich liebe. Obwohl ich kein berühmter Filmemacher bin, versuche ich mehr zu tun, als nur zu schreiben und zu produzieren. Ich konzentriere mich darauf, Filme basierend auf realen Ereignissen zu erstellen und verbringe ein paar Tage an dem tatsächlichen Ort, um eine bessere Vorstellung von der Atmosphäre zu bekommen. Sobald ich ein gutes Gefühl für den Ort habe, beginne ich mit dem Schreiben und Produzieren, weshalb ich in 10 Jahren nur etwa 7 Filme gemacht habe. Was ich erlebte, verwirrte mich, erschreckte mich und ließ mich in Unglauben zurück. Ich saß in meinem Heimbüro und las einen Artikel über ein angeblich verfluchtes Bauernhaus in der Nähe eines Dorfes namens Ashwood in Irland. Zu der Zeit lebte ich in Deutschland, wo ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin. Nachdem ich den Artikel gelesen hatte, schien der Ort der perfekte Schauplatz für meinen nächsten Film zu sein, also beschloss ich, ihn zu besuchen. Ich sammelte schnell alle wichtigen Informationen und innerhalb einer Woche reiste ich mit meinem Ehemann Andrew dorthin. Das Anwesen konnte gemietet werden, also buchten wir es für ein paar Nächte, da der Preis sehr niedrig war. Der Artikel erklärte, dass alle 9 vorherigen Besitzer des Hauses innerhalb von 6 Monaten ausgezogen waren. Jeder behauptete, es sei von Geistern heimgesucht. Als ich tiefer in die Geschichte eintauchte, fand ich heraus, dass die ursprüngliche Familie, die dort 1942 lebte, alle von einer unbekannten Person ermordet worden war. Ermittler, die über die Jahre das Bauernhaus besuchten, berichteten ebenfalls von seltsamen Geräuschen und Sichtungen. Natürlich wollte ich es selbst sehen, obwohl ich Horrorfilme schreibe und produziere, bin ich eigentlich ein Skeptiker. Ich glaube nicht an Geister und lasse mich nicht von den Geschichten anderer erschrecken, es sei denn, ich sehe es selbst. Wir kamen am Ort an, nachdem wir am Flughafen gelandet waren und ein Auto gemietet hatten. Wir packten nur das Nötigste ein. Nachdem wir auf dem langen Kiesweg geparkt hatten, gingen wir zur Scheune, die angeblich der verfluchte Teil des Grundstücks war. Die Scheune war riesig, aber in schlechtem Zustand und dringend reparaturbedürftig. Hohe Unkräuter und Sträucher umgaben sie, was ihr Aussehen noch unheimlicher machte. Nachdem wir eine Weile herumgeschnüffelt hatten, gingen wir zurück zum Auto, nahmen unsere Taschen und betraten das Haus. Drinnen war es viel moderner als die Scheune und die Renovierungen ließen es weniger gruselig wirken. Der Tag verging, die Sonne ging unter und Andrew und ich setzten uns zum Abendessen im Esszimmer. Wir gingen später ins Bett und schliefen ein, nur um von Geräuschen draußen in unserem Schlafzimmer im 2. Stock geweckt zu werden. Wir standen auf und spickten aus dem Fenster, konnten aber nichts sehen. Als Andrew das Fenster öffnete, hörten wir es deutlich. Jemand pfiff in der Nähe. Ich schloss schnell das Fenster, griff nach meiner Videokamera und begann zu filmen. Ich filmte es wie einen Vlog und dachte, dass, wenn wir etwas einfangen, es vielleicht in dem Film landen könnte. Wir schlichen leise die Treppe hinunter. Ich sprach zur Kamera über das Pfeifen und wie wir vorhatten, zur Scheune zu gehen, um zu untersuchen. Als wir die Hintertür des Hauses öffneten, bemerkte ich, dass das Pfeifen aufgehört hatte. Ich ging voraus. Andrew war nervös, aber ich fühlte mich merkwürdig aufgeregt. Wir öffneten die Scheunentüren und leuchteten mit einer Taschenlampe herum, in der Hoffnung, etwas zu entdecken. Aber nach etwa 5 Minuten passierte nichts, also gingen wir zurück ins Haus. Plötzlich erstarrten wir, als das Licht in unserem Schlafzimmer an- und ausging. Bis zu diesem Moment war ich nicht wirklich verängstigt, aber zu sehen, dass jemand oder etwas in unserem Zimmer war, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Andrew schlug vor, heimlich ins Haus zurückzugehen, um die Autoschlüssel aus der Küche zu holen. Und da wir keine andere Wahl hatten, stimmte ich zu. Das nächste Haus war weit entfernt und unsere Handys waren immer noch oben im Schlafzimmer. Wir betraten leise die Seitentür, die offen war, seit wir rausgegangen waren, und schlichen durch das Haus. Andrew holte schnell die Schlüssel und raste zur Tür, mit mir direkt hinter ihm. Als wir zum Auto gingen, erblasste Andrew plötzlich. Ich fragte, was los sei, aber er sagte nur: "Geh weiter, ich erzähle es dir, wenn wir im Auto sind." Kaum waren wir im Auto, zeigte Andrew auf eine Gestalt, die auf die Scheune aus dem Feld zusteuerte. Ich konnte es nicht fassen. Wir sahen zu, wie die Gestalt hinter die Scheune verschwand und dann verschwand. Andrew schaltete den Wagen in den Rückwärtsgang und wir rasten davon, auf der Suche nach einem Ort, um Hilfe zu rufen. Schließlich fanden wir ein 24-Stunden-Diner und kontaktierten die Polizei, um ihnen von den beiden Personen zu erzählen, von denen wir dachten, dass sie das Haus betreten hätten. Die Behörden fuhren zum Bauernhaus, um nachzusehen, fanden aber nichts. Der ganze Ort war leer, ohne Anzeichen von irgendetwas oder jemandem. Wir kehrten zurück, trafen uns mit der Polizei, packten unsere Sachen und verließen den Ort. Wir übernachteten in einem Hostel, bis wir einen Flug nach Hause buchen konnten. Die ganze Erfahrung hat uns erschüttert und ich habe immer noch keine Ahnung, was wirklich in dieser Nacht passiert ist oder wer diese Figuren waren. Es fühlte sich an, als wären wir absichtlich hinausgelockt worden. Es war Halloween und meine Eltern waren zu einer Party bei Freunden. Ich, ein 15-jähriger Junge und meine jüngere Schwester, die 13 war, sollten Süßigkeiten an die Kinder in der Nachbarschaft verteilen. Wir wohnten auf einem kleinen ländlichen Grundstück, umgeben von anderen kleinen Bauernhöfen. Also war Halloween normalerweise ruhig. Meine Schwester hatte beschlossen, dass sie zu alt zum Süßigkeitensammeln war und fand es peinlich, sich zu verkleiden. Ich selbst bevorzugte es, zu Hause zu bleiben und Videospiele zu spielen, also hatte ich auch kein Interesse, rauszugehen. Das einzige Problem an diesem Abend war, dass meine Eltern vergessen hatten, Süßigkeiten zu kaufen. Sie sagten uns, dass wir alles verteilen sollten, was wir an Snacks hatten, wie Salzstangen oder Obst, was mir peinlich war. Ich hasste es, den Kindern etwas zu geben, was sie nicht wollten, an dem einen Abend, an dem sie Süßigkeiten bekommen sollten. Ich machte mir aber keine großen Sorgen, da nicht viele Kinder in der Nähe wohnten und wir daher dachten, dass wir die Tür nicht oft öffnen müssten. Wir verteilten Äpfel an ein paar enttäuschte Kinder und dachten, um 23 Uhr, dass es vorbei wäre. Doch dann kam ein weiteres Klopfen. Ich war müde und wollte nicht noch einmal die Tür öffnen, aber ich dachte, es wären mehr Kinder und ich wollte sie nicht ignorieren, während das Licht noch an war. Ich öffnete die Tür und war erschrocken, 4 große Männer zu sehen, die dort standen, alle mit Masken und Kissenbeuteln in der Hand. "Tut mir leid. Wir haben keine Süßigkeiten", sagte ich. "Wir haben Äpfel verteilt. Vielleicht haben wir ein paar Salzstangen, wenn ihr wollt." Der Größte neigte den Kopf, scheinbar verwirrt, aber keiner von ihnen sprach. Da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, versuchte ich, die Tür zu schließen. Einer von ihnen stellte seinen Fuß zwischen die Tür und den Rahmen, um zu verhindern, dass ich sie schloss. Ich öffnete die Tür wieder, um zu fragen, was sein Problem war. Doch sie drängten sich in die Wohnung. Ich schrie meine Schwester an, dass sie wegrennen und sich verstecken sollte, bevor einer von ihnen mich zu Boden stieß. Einer der Männer zog einen Duan-Baseballschläger aus seinem Umhang und sagte mit tiefer Stimme: "Wir sind nicht wegen der Süßigkeiten hier." Ich versuchte aufzustehen, doch er trat mir in den Magen und brachte mich wieder zu Boden. Ich schrie. Doch auf einem Bauernhof, ohne nahe Nachbarn, wusste ich, dass mich niemand hören würde. Trotzdem schrie ich weiter. »Es ist Halloween«, lachte einer von ihnen hinter seiner Maske. »Wer wird heute Nacht schon zweimal hinschauen, wenn ein Kind schreit?« Ich flehte sie an, aufzuhören, und bot ihnen Geld an, wenn sie einfach ging, aber sie machten sich über mich lustig und fragten, wo meine Eltern seien, um mich zu retten. Dann schwang der Typ mit dem Schläger auf meine Rippen. Ich versuchte herauszufinden, wie alt sie waren, basierend auf ihren Stimmen. Sie klangen jung, vielleicht Teenager. Ich kroch in eine Ecke, während sie darüber sprachen, welche Räume sie durchsuchen sollten und was sie mitnehmen würden. Einer von ihnen zog mich nach draußen, während die anderen das Haus plünderten. Ich sah meine Schwester, die sich auf dem Dach ihres Zimmers versteckte, um dem Mann zu entkommen, der in ihr Zimmer gegangen war. Der Mann, der mich nach draußen gezerrt hatte, packte mich an meinem Hemd und führte mich zum Schuppen, wo er mich in den Schweinestall stieß. Er bedrohte mich mit dem Schläger und ließ mich im Matsch rollen, während er mich filmte und die ganze Zeit lachte. Demütigt und verängstigt wurde ich schließlich aus dem Stall herausgelassen und wieder ins Haus gezerrt, um den anderen zu zeigen, was sie mir angetan hatten. Sie lachten und machten mich dazu, entwürdigende Dinge zu tun, wie Toilettenwasser zu trinken und Müll zu essen, während ich betete, dass sie meine Schwester nicht finden würden. Seltsamerweise hatten sie noch nicht erwähnt. Schließlich fragten sie mich, wo meine Schwester sei. Sie sagten, sie würden aufhören, mich zu quälen, wenn ich es ihnen verraten würde. Aber ich weigerte mich zu sprechen. Sie konnten mich schlagen, so viel sie wollten. Ich würde sie nicht verraten. Sie spuckten mir jedes Mal ins Gesicht, wenn ich mich weigerte. Aber ich blieb still. Schließlich banden sie mich an einen Stuhl in der Küche, verwüsteten das Haus und gingen. Ich muss ohnmächtig geworden sein, denn das nächste, was ich wusste, war, dass ich im Krankenhaus aufwachte, an Maschinen angeschlossen. Meine Mutter weinte, als sie sah, dass ich wach war, und erklärte mir, was passiert war. Es stellte sich heraus, dass meine Ex-Freundin, mit der ich mich eine Woche zuvor getrennt hatte, ihren Bruder gebeten hatte, mir aus Rache Angst zu machen. Er und seine Freunde gingen zu weit. Sie wurden verhaftet, aber nur ihr Bruder wurde wegen schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruchs zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die anderen erhielten Bewährung, weil sie mit der Polizei kooperierten. Das alles geschah vor weniger als einem Jahr und ich habe immer noch mit den Schmerzen zu kämpfen. Wenn es etwas gibt, was ich Kindern sagen würde, die an Halloween allein zu Hause sind, dann ist es: Schau immer durch das Türspion, bevor du die Tür öffnest. Die folgende Geschichte ereignete sich in einer kleinen ländlichen Kapelle in den ruhigen Farmlanden von North Carolina. Es war eines meiner ersten seltsamen, unerklärlichen Erlebnisse und ich habe mich seitdem nicht mehr so gefühlt. Es ist nun 5 Jahre her. Meine Freunde und ich besuchten die Farm eines Familienbekannten. Es war ich, A, M und mein Bruder. Wir kamen dort mit A's Vater an und an diesem Abend hatten wir alle beschlossen, in der Kapelle zu helfen. Wenn du schon einmal in einer alten Kirche warst, weißt du, dass einige von ihnen von Friedhöfen umgeben sind. Dieser hatte Gräber, die über 150, vielleicht sogar 250 Jahre alt waren. Einige könnten sogar noch älter gewesen sein. Es war ein riesiger und besonders unheimlicher Ort. Aber keiner von uns hatte wirklich Angst. Wir waren alle in der Mittelstufe und gingen gerade durch unsere seltsamen, rebellischen Phasen. Also fühlte es sich fast wie ein wahr gewordener Traum für Kinder wie uns an, auf einem Friedhof zu sein. Um noch mehr Spaß zu haben, luden wir eine App auf unsere Telefone herunter, die angeblich mit Geistern sprechen sollte, die wir als Scherz benutzten. Es machte alles noch spukiger und lustiger. Wir wanderten durch den Friedhof, von den älteren Gräbern zu den neueren. Mein Bruder, M und ich gingen ganz entspannt über die Gräber und lasen die Namen auf den Steinen. Aber das unheimlichste Grab war ein altes, das direkt in der Mitte gerissen war, als wäre es mit Wucht in den Boden geschlagen worden. Wir versuchten herauszufinden, was das verursacht haben könnte, als plötzlich die App auf S-Handy Stopp sagte. Wir erstarrten. Es war gruselig, aber wir zuckten mit den Schultern und ließen den zerbrochenen Stein in Ruhe, um einige der neueren Gräber zu überprüfen. Es gab viele große Statuen, aber die auffälligste war eine Statue eines weinenden Engels. Gerade als wir sie betrachteten, gingen plötzlich alle Lichter um uns herum aus. Von den Straßenlaternen bis zu den Kapellenlichtern. Es war seltsam, weil wir keine Geräusche eines Stromausfalls hörten. Es war schon 22 Uhr, kein Wind war zu spüren und der Himmel war vollkommen klar, was alles um uns herum in völlige Dunkelheit hüllte. Wir hörten unseren Familienfreund drinnen in der Kapelle über den Stromausfall murren und genauso plötzlich, wie es passiert war, flackerten die Lichter ein paar Mal und gingen wieder an, ohne dass ein klarer Grund erkennbar war. A. machte einen Witz darüber, dass wir einige Geister verärgert hätten, weil wir nicht respektvoll mit ihren Gräbern umgingen, aber es fühlte sich nicht richtig an. Der unheimlichste Teil für mich war nicht einmal der Stromausfall, sondern die Stille. Es war kein einziges Geräusch zu hören, kein Wind, keine Insekten, keine Tiere, die sich bewegten. Für die Farmlanden von North Carolina war diese Art von Stille unnatürlich. Wir begannen, zurück zur Kapelle zu gehen, und als A und ich über die Straße schauten, bemerkten wir etwas, das sich in den Büschen bewegte, die Blätter ein wenig raschelten. Das reichte aus, um unser Tempo zu erhöhen. Sobald wir die Kapelle betraten, gingen die Lichter wieder aus und aus all unseren Handys sprach die App gleichzeitig: Weine. Wir waren total erschrocken, schalteten schnell unsere Handys aus und fanden A's Vater. Als die Lichter schließlich wieder angingen, nutzten wir die Gelegenheit und gingen schnell hinaus. Wenige Minuten später waren wir im Auto und machten uns bereit zu fahren, als die Lichter in der Kapelle wieder ausgingen. Als wir losfuhren, sah ich ein Licht in einem kleinen Fenster im zweiten Stock aufblitzen, als ob nur das Licht in diesem Raum wieder angegangen wäre. Ich starrte entsetzt, als ein Gesicht im Fenster erschien und uns beim Verlassen zuschaute. Bis heute weigere ich mich zurückzugehen. Auch wenn nichts Großes passiert ist, war es das unheimlichste Erlebnis meines Lebens. Eines, das wir uns wünschten, es wäre nur ein Scherz gewesen. Mein Partner und ich lebten seit mehreren Jahren zusammen und vor etwa 2 Jahren beschlossen wir, in ein neues ländliches Haus zu ziehen. Das Haus befindet sich in einem ruhigen Vorort an einer Sackgasse mit einem großen Grundstück von mindestens 200 Acres Ackerland. Am Ende der Straße hatten wir die meisten Einheimischen kennengelernt und verstanden uns gut mit ihnen. Etwa 3 Monate nach dem Umzug entschloss sich mein Partner, eine große Entscheidung zu treffen, ohne mich vorher zu konsultieren, und adoptierte einen 9 Monate alten Hund. Der Hund war völlig untrainiert, aber zum Glück hatten wir einen großen Garten und die meisten Nachbarn hatten auch Hunde, sodass sie die Herausforderungen des Trainings verstanden. Abgesehen von gelegentlich verschwundenen Kleidungsstücken meines Partners, von denen wir annahmen, dass der Hund sie genommen hatte, war alles in Ordnung. Ich arbeite früh, normalerweise zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr, und an einem Tag in der Woche, nachdem der Hund adoptiert wurde, kam ich nach Hause und fand heraus, dass der Hund den Garten verlassen hatte. Ich rief meinen Partner an, der sagte, sie würde bald zu Hause sein. In der Zwischenzeit ging ich durch die Nachbarschaft und fragte, ob jemand den Hund gesehen hatte, und zu meiner Erleichterung hatten sie ihn gesehen. Der letzte Sichtung war, dass der Hund in Richtung des großen Ackerlands am Ende der Straße lief. Ich ging bis zum Ende der Straße, um nach ihr zu suchen, aber dort gab es einen großen Zaun und ein Schild, das vor Eindringlingen warnte, dass diese erschossen werden könnten. In Sorge um das Schlimmste entschied ich mich, nicht hineinzugehen. Als mein Partner ankam, konnte sie den Grundstücksbesitzer kontaktieren, der in der Nähe wohnte. Wir fuhren zu seinem Haus, das in einem schlechten Zustand war, mit einem rostigen Zaun und überwucherten Büschen. Durch das Fenster sah ich etwas Seltsames. Schaufensterpuppen, die in Lingerie gekleidet waren und mit etwas bemalt waren, das wie rotes Blut aussah. Bevor wir reagieren konnten, tauchte der Grundstücksbesitzer auf, ein sonnengebräunter mittelalter Mann, und sagte uns, dass er unseren Hund gesehen hatte und uns zeigen würde, wo sie war. Trotz meiner Bedenken folgten wir ihm wegen der Geschichten, die wir über ihn gehört hatten, dass er auf die Hunde anderer Leute schoss. Während des Spaziergangs stellte er persönliche Fragen zu meinem Partner, aber zum Glück fanden wir den Hund. Wir dankten ihm und verließen schnell den Ort. Danach reparierten wir unsere Zäune und versuchten, den Vorfall zu vergessen. Ein paar Tage später, gegen 2.30 Uhr, während ich mich für die Arbeit fertig machte, bemerkte ich ein weißes Auto, das vor unserem Haus stand. Da unsere Straße ruhig ist und normalerweise niemand zu dieser Zeit draußen ist, war das ungewöhnlich. Als ich mein Fernlicht einschaltete, erkannte ich das Auto als das des gleichen Grundstücksbesitzers. Sobald er mich sah, fuhr er weg. Ich rief bei der Arbeit an und erklärte, dass ich nicht kommen würde, weil ich meinen Partner nicht allein lassen wollte. Ich parkte mein Auto draußen und blieb die ganze Nacht wach, um Ausschau zu halten. Dasselbe passierte an den nächsten beiden Morgen. Dasselbe Auto, gleiche Uhrzeit, und er fuhr immer weg, sobald ich das Licht anmachte. Nach einigen Tagen, an einem Montagmorgen, hatte ich genug. Ich schloss das Haus ab, stieg ins Auto und folgte ihm, indem ich mein Fernlicht aufblitzen ließ. Er fuhr wie gewohnt weg, aber ich schaffte es, sein Nummernschild zu notieren, bevor er schnell die Straße hinunterraste. Ich meldete alle Details der Polizei, das Kennzeichen, die Fahrzeugbeschreibung und die Adresse. Sie sagten mir, ich solle bleiben, und wenige Minuten später trafen Polizeiwagen ein. Zwei fuhren zu seinem Haus und ein Officer blieb bei uns, während ein anderer uns interviewte, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Sie blieben bis zum Morgengrauen und ein Officer blieb draußen. Später erfuhren wir, dass sie ihn mit 120 km/h aufgehalten hatten und zwei Messer, eine Pistole, ein Gewehr und Fotos von meinem Partner sowie ein paar ihrer Unterwäsche in seinem Fahrzeug gefunden hatten. Wir waren natürlich sehr erschüttert und stellten eine einstweilige Verfügung, um ihn daran zu hindern, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis näher zu kommen. Rückblickend glaube ich, dass ich viel früher die Polizei hätte anrufen sollen. Aber wir hatten noch nie mit so etwas zu tun und ich dachte nicht, dass unser Leben in Gefahr war. Ich habe auf jeden Fall meine Lektion gelernt. Es war der 28. März 2000. Mein Ehemann David und ich waren gerade von Portland, Oregon, nach Fort Worth, Texas, gezogen. David hatte ein verlockendes Jobangebot erhalten, über das er sich sehr freute und das er einfach nicht ablehnen konnte. Als Architekt war die Möglichkeit in der Firma dort zu gut, um sie zu verpassen, und ich konnte seiner Begeisterung nicht widersprechen. Wir alle waren gespannt auf dieses neue Kapitel in unserem Leben. Wir hatten 4 Kinder, einen 13-jährigen Sohn namens Michael, eine 10-jährige Tochter namens Lilly, eine 7-jährige Tochter namens Emma und unsere jüngste Tochter, ein 3-jähriges Mädchen namens Claire. Die Kinder waren begeistert. Sie hatten Cowboys im Fernsehen gesehen und erzählten aufgeregt ihren Freunden, dass sie auf eine Farm mit vielen Tieren ziehen würden und dass sie Bauern werden würden. Es war herzerwärmend, ihre Begeisterung zu sehen. Als wir zuerst in unserem neuen Haus auf der Farm ankamen, war alles sehr ruhig. Wir zogen Anfang März ein und schafften es, uns in etwa 2 Wochen weitgehend einzurichten. Es waren noch keine Tiere auf der Farm, da wir uns noch an unseren neuen Alltag gewöhnten. Die Schule der Kinder war 15 Minuten mit dem Auto entfernt und wir zögerten, sie damals in den Bus zu setzen. Der 28. März begann wie jeder andere Dienstag. Wir machten die Kinder für die Schule fertig und verließen das Haus. David ging zur Arbeit und ich fuhr mit Claire, die mein kleiner Schatten war, wieder nach Hause. Ich liebte sie sehr und ich glaube, sie verehrte mich im Gegenzug. Später holte David die Kinder von der Schule ab und sie holten sich auf dem Heimweg ein Eis, was sie voller Energie versetzte. Zu Hause ließ ich sie ihre Hausaufgaben machen und nachdem sie fertig waren, ließen wir den Tag gemütlich vor dem Fernseher ausklingen. In dieser Nacht brach plötzlich Chaos aus. Sirenen heulten um uns herum. Nachdem wir unser ganzes Leben in Portland verbracht hatten, hatten wir so etwas noch nie erlebt. David erkannte sofort, dass es eine Tornado-Warnung war und wies uns an, ins Badezimmer zu gehen und die Tür zu schließen, da unser Haus keinen Keller oder Schutzraum hatte. Wir mussten mit dem arbeiten, was wir hatten. Tornados hatte ich bei unserer Umzugsplanung nie als Möglichkeit in Betracht gezogen. Alle 6 von uns hockten im Badezimmer, lagen übereinander, um uns festzuhalten. David war oben und schützte uns mit seinem Körper. Das Haus begann zu wanken und die Mädchen fingen an zu weinen und zu schreien. Claire klammerte sich fest an mich, während Michael versuchte, tapfer zu bleiben, obwohl seine ängstlichen Augen ihn verrieten. Das Geräusch von zerbrechenden Fenstern und fliegendem Trümmermaterial wurde mit jeder Minute lauter. Ich betete verzweifelt um unsere Sicherheit und wünschte mir, dass es nicht unser Ende sein würde. Ich wollte meine Kinder aufwachsen sehen, ihren Abschluss machen, sich verlieben, heiraten und irgendwann selbst Familien gründen. Nach etwa 10 Minuten nahm das Zittern zu und das Dach wurde in Sekunden abgerissen. Wir alle schrien vor Angst, während der Wind drohte, uns fortzureißen. Ich weinte verzweifelt und hielt fest an meinen Kindern, um sie vor der drohenden Gefahr zu schützen. Plötzlich fühlte ich, wie Claire aus meinem Griff rutschte. Ich schrie ihren Namen und versuchte, Davids Aufmerksamkeit zu erlangen, aber er war weg. Es gelang mir, Claire wieder unter mir zu fangen, aber nicht bevor sie mit voller Wucht mit dem Kopf gegen die Wand schlug. Durch die Kraft des Windes wurde sie still und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber ich musste mich darauf konzentrieren, meine Kinder zu beschützen, bis Hilfe eintraf. Ich machte mir große Sorgen um David, den ich seit Beginn des Sturms nicht mehr gesehen hatte. Als der Sturm endlich nachließ und der Wind langsamer wurde, wurde alles ruhig. Wir kamen aus dem Badezimmer und ich fand Claire völlig leblos mit Blut an der Seite ihres Kopfes. Tränen strömten mir übers Gesicht, als ich das Schlimmste befürchtete. Ich dachte, ich hätte sowohl David als auch Claire verloren. Wir gingen nach draußen und fanden David im Vorgarten, offensichtlich von dem Wind dorthin geworfen. Ich eilte zu ihm, hielt seinen Kopf und sagte ihm, wie sehr ich ihn liebte. Trotz seiner schwer atmenden Art war seine erste Sorge, ob die Kinder in Ordnung waren. Ich erzählte ihm von Claires Verletzung und seine Besorgnis war deutlich. Glücklicherweise traf die Hilfe bald ein und wir wurden in das Krankenhaus gebracht. Unsere Autos waren vom Wind umhergeworfen worden, sodass wir niemanden kontaktieren konnten. Michael, Lilly, Emma und ich hatten nur leichte Verletzungen. Ich bin unglaublich dankbar, dass sowohl David als auch Claire überlebt haben. Claire hatte schwere Gehirnverletzungen und benötigt immer noch rund um die Uhr Pflege, was herzzerreißend ist. Aber ich bin dankbar, dass sie noch bei uns ist. David hatte mehrere gebrochene Knochen, aber er erholte sich vollständig in etwa einem Jahr. Die Erfahrung war so erschreckend, dass wir beschlossen, nach Portland zurückzuziehen, was die beste Entscheidung war. Unsere Familie war dort und David bekam ein weiteres Jobangebot, das ihm ebenso gut gefiel. Unser Leben wurde durch diesen Tag für immer verändert und wir hoffen, nie wieder eine so beängstigende Situation zu erleben. Ich war 12 Jahre alt, als dies passierte, und jetzt bin ich 33. Selbst heute bereitet mir die Erinnerung an diese Nacht noch Gänsehaut. Um die Szene zu setzen, sollte ich erwähnen, dass ich auf einer großen Farm im ländlichen Idaho aufwuchs. Es war nicht bergig, sondern eine weite Graslandschaft mit Hügeln, die sich kilometerweit erstreckten. Meine Eltern kamen beide aus der Stadt, also beschlossen sie, uns ein Leben auf dem Land zu geben. Ich liebte es. Wir hatten Ziegen, Hühner, Enten, Truthähne, was auch immer. Das Einzige, was mir fehlte, war persönliche Freiheit. Mein Vater leitete die Farm, kümmerte sich um Ziegenmilch, Käse und Fleisch, während meine Mutter zu Hause blieb, also war sie immer in der Nähe. Als ich jünger war, genoss ich ihre Anwesenheit, half bei den Farmarbeiten und kochte mit meiner Mutter. Aber in der Mittelstufe wollte ich meine Unabhängigkeit behaupten, was für meine Eltern schwierig war. besonders weil mein älterer Bruder schon ausgezogen war. Jedes Wochenende gingen wir mit meinem Bruder und seiner Freundin zusammen essen, was immer Spaß machte, aber an diesem Abend wollte ich zu Hause bleiben. Meine Mutter bestand darauf, dass ich mit ihnen komme, aber als ich mich weigerte, bot sie an, bei mir zu bleiben, um mir Gesellschaft zu leisten. Nach viel Bitten stimmte sie schließlich zu, obwohl mein Vater unsicher war. Sie würden nur 45 Minuten entfernt sein und ich war begeistert von der Aussicht, alleine zu sein. Meine Eltern fuhren gegen 19 Uhr los. Ich fühlte mich befreit, als sie wegfuhren. Ghost, unser reinrassiger deutscher Schäferhund, der seit meiner Geburt bei uns war, hielt mir Gesellschaft. Ich verbrachte den Abend mit Fernsehen und genoss etwas Osterbonbons. Wir hatten keine Vorhänge an unseren Fenstern, da wir weit entfernt von Nachbarn lebten und uns keine Gedanken um die Privatsphäre machten. Etwa 1,5 Stunden nach dem Wegfahren meiner Eltern rief meine Mutter an, um mir mitzuteilen, dass sie später als geplant zurückkommen würden, weil mein Bruder und seine Freundin einen Film sehen wollten. Sie bot an, zurückzukommen, falls ich mich unwohl fühlte, aber ich war begeistert, noch mehr Zeit für mich alleine zu haben. Also sagte ich ihr, sie solle den Film genießen. Während einer Werbepause holte ich mir etwas Eis, als Ghost plötzlich wild zu bellen begann. Anfangs dachte ich, es sei eine Reaktion auf die Fledermäuse, die nachts oft vorkommen, aber er hörte nicht auf. Als ich nachschaute, erstarb mir das Blut in den Adern, als ich einen Mann außerhalb unseres Fensters sah, der eine gruselige weiße Halloween-Maske mit einem großen, gemalten Lächeln trug. Ich erstarrte. Tränen liefen mir über das Gesicht und ich schrie Ghost an, mir zu folgen, während ich die Treppe hinauf in das Schlafzimmer meiner Eltern rannte. Als ich oben auf der Treppe stehen blieb und zurücksah, war der Mann immer noch da und winkte langsam mit dem Kopf zur Seite. Ich schloss mich im Schlafzimmer ein, weinte und bereute es, allein geblieben zu sein. Ich versuchte, meinen Vater über das Festnetz anzurufen, aber es gab kein Freizeichen. Ich hatte zu viel Angst, mein Handy aus meinem Zimmer zu holen, also fasste ich mir einen Ruck, öffnete die Zimmertür und rannte über den Flur. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann nicht mehr vor unserem Fenster, sondern stand unten auf der Treppe. Ich schrie und er begann, die Treppe hinter mir heraufzukommen. Ghost sprang nach vorne und bellte, was mir gerade genug Zeit gab, um in mein Zimmer zu flüchten und die Tür zu verriegeln. Ich wählte 9:11, aber der Betreiber verstand mich kaum durch meine Panik. Er versicherte mir, dass ein Beamter in der Nähe sei und in 5 Minuten eintreffen würde. Als ich nach einer Bestätigung fragte, hörte der Lärm draußen plötzlich auf. Ein Beamter kam tatsächlich innerhalb der Zeit und ich sah die Lichter und hörte die Sirenen. Die Polizei betrat das Haus und rief den Mann auf, sich zu ergeben. Ich war erleichtert, dass sie ihn erwischten und nicht einfach gingen. Sie fanden mehrere Ziegen, die auf dem Grundstück mit Messerstichen getötet worden waren. Der Mann war immer noch draußen vor meiner Tür, blutbefleckt und sprach kein Wort. Er wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, aber meine Eltern überlegten, nach dem Vorfall weit wegzuziehen. Zum Glück nahm der Mann sich im Gefängnis das Leben, bevor sie umziehen konnten. An alle Kinder, die Freiheit von ihren Eltern wollen. Denkt daran, dass es in euren gruseligsten Momenten genau die Eltern sind, die ihr am meisten bei euch haben wollt. Ich bin in der Stadt mit meinen Eltern aufgewachsen, hatte aber eine sehr enge Bindung zu meinen Großeltern, die in einem ländlichen Teil von Tennessee lebten. Als Kind besuchte ich sie oft und verbrachte viele Sommerferien mit meinen Cousins auf ihrem Bauernhof. Jedes Jahr blieben meine Cousins und ich für ein paar Wochen und diese Ausflüge waren voller Spaß und Freiheit. Bei meinen Großeltern konnten wir bis spät in die Nacht aufbleiben, in unseren Zimmern essen, wann wir wollten und im Grunde alles tun, was sich ein Kind wünscht. Aber das Beste war, Verstecken zu spielen in den riesigen Maisfeldern rund um ihr Grundstück. Die Ruhe und der Frieden des Landes waren wahrscheinlich der Grund, warum meine Großeltern es liebten, dort allein zu leben. Es war Juni 2012 und ich war gerade mit meinen Cousins Sarah und Alex auf dem Bauernhof angekommen. Wir waren alle etwa 13 Jahre alt. Nach dem Abendessen gegen 16 Uhr beschlossen wir, Verstecken im Maisfeld zu spielen. Das Wetter war perfekt und die hohen Maispflanzen boten ausgezeichnete Versteckmöglichkeiten. Sarah verband mir die Augen und sagte, ich solle bis 10 zählen. Dabei würde sie heiß rufen, wenn ich ihnen nahe kam. Nachdem ich mit Zählen fertig war, begann ich durch das Feld zu gehen und nach ihnen zu suchen. Ich hörte ein Rascheln in der Nähe, also ging ich in diese Richtung, in der Annahme, es sei wahrscheinlich Sarah, die mich neckte. Sie war immer die Verspielte. Ich hörte weiterhin Geräusche und rief, ich habe dich. Aber niemand antwortete. Ich dachte, es sei Sarah, die ihren Scherz fortsetzte. Nach ein paar Minuten hörte ich nichts mehr und setzte meinen Weg durch das Feld fort. Wartete darauf, dass einer meiner Cousins heiß rief. Plötzlich hörte ich Schritte, nur ein paar Fuß entfernt und rief erneut, ich habe dich. Aber als ich die Augenbinde abnahm, war niemand da. Ich war völlig allein mitten im Feld und die Sonne begann unterzugehen, wodurch es viel dunkler wurde. Ich rief nach den Namen meiner Cousins, aber niemand antwortete. Als mir klar wurde, dass ich verloren war, begann ich in Panik zu geraten. Der Mais war so hoch, dass ich das Haus meiner Großeltern nicht mehr sehen konnte. Ich begann verzweifelt in alle Richtungen zu rennen, unsicher, wohin ich gehen sollte. Dann hörte ich etwas in der Nähe rascheln. Ich erstarrte, versuchte herauszufinden, was oder wer es war. Die Schritte wurden lauter und plötzlich wurden meine Augen von kalten Händen bedeckt. Ich geriet in Panik, schüttelte sie ab und als ich mich umdrehte, stand ein großer Mann nur wenige Zentimeter vor meinem Gesicht. Er trug eine schmutzige schwarze Jacke und sein Gesicht war mit Narben bedeckt, mit einem blauen Bluterguss auf seiner Wange und Dreck, der überall verschmiert war. »Wer bist du?« stammelte ich. Meine Stimme zitterte. Der Mann antwortete nicht, sondern schenkte mir ein verstörendes Lächeln. Es war kein freundliches Lächeln, es war unheimlich. Da wurde mir klar, dass er derjenige war, dem ich unwissentlich gefolgt war. Meine Angst erreichte ihren Höhepunkt und ich schrie so laut ich konnte, bevor ich weglief. Der Mann packte meinen Arm und zog mich zu Boden. Ich schürfte mir die Knie und Ellbogen und habe noch immer die Narben von diesem Tag. Der Mann streckte seine Hand aus, die mit Dreck und Schmutz bedeckt war, und bewegte sich langsam, als wollte er mich erneut greifen. In einem verzweifelten Moment stieß ich ihn zur Seite und rannte um mein Leben. Durch ein Wunder fand ich meinen Weg zurück zum Haus. Als ich schließlich meine Großeltern und Cousins sah, die nach mir suchten, war ich überwältigt von Erleichterung. Ich brach in Tränen aus, konnte ihnen aber von dem Mann im Maisfeld erzählen. Ohne zu zögern, nahm mein Großvater sein Gewehr und ging ins Feld. Im Nachhinein weiß ich nicht, warum sie nicht sofort die Polizei riefen, aber meine Großeltern waren altmodisch, besonders mein Großvater. Wir warteten alle im Haus und nach ein paar Minuten hörten wir ein paar Schüsse. Mein Großvater kam kurz darauf zurück, ruhig wie immer, und sagte, »Ich habe ihn. Ruf die Polizei.« Meine Cousins und ich wurden zu unserem Onkel nach Hause geschickt, etwa 30 Minuten entfernt, und keiner von uns konnte diese Nacht schlafen. Später fanden wir heraus, dass der Mann ein verurteilter Verbrecher war, der nicht weit von dem Grundstück meiner Großeltern lebte. Er hatte bereits für seine vergangenen Verbrechen abgesessen, aber mein Großvater erkannte ihn sofort. Ich weiß immer noch nicht, wie er wusste, dass wir dort waren, aber er muss uns gesehen haben, als wir an diesem Tag draußen spielten. Leider starb mein Großvater 2018, aber meine Großmutter lebt noch immer auf dem Bauernhof. An diesem Tag war mein Großvater ein Held und ich vermisse ihn sehr. Ich arbeite als Viehzüchter im ländlichen Mittleren Westen. Es ist kein glamouröser Job, aber er bezahlt die Rechnungen. Und in der heutigen Welt kann es schwierig sein, anständig bezahlte Arbeit zu finden. Also habe ich gelernt, dafür dankbar zu sein. Der Job umfasst das Säubern nach den Kühen, das Überprüfen ihrer Hufe, das Melken und die Hilfe bei der Geburt. Aus der Sicht eines Außenstehenden ist es ein schmutziger Job, aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich den Geruch gar nicht mehr bemerke. Als ich anfing, war der Gestank unerträglich, aber jetzt stört er mich nicht mehr. Dieser Bauernhof wurde durch meine Familie vererbt. Er gehörte meinem Vater und zuvor seinem Vater. Die Geschichte, die ich jetzt teilen möchte, ist eine, die mir mein Vater erzählte, als ich anfing, auf dem Bauernhof zu arbeiten. Er gab sie mir als eine Warnung, was man bei der Arbeit mit Tieren und der Farmarbeit nicht tun sollte. Mein Vater ist inzwischen verstorben, Gott sei ihm gnädig. Aber diese Geschichte ist mir jahrelang im Gedächtnis geblieben. Ich möchte sie teilen, damit andere sie hören und sich ihre eigene Meinung bilden können. Alles begann in den 1960er Jahren, als mein Vater Anfang 20 war und auf dem Bauernhof zusammen mit seinem Vater George arbeitete. Zu dieser Zeit verabscheute mein Vater die Farmarbeit. Der Geruch war unerträglich, besonders in den heißen Sommermonaten. Das Aufräumen nach den Kühen war der schlimmste Teil. Sie wurden nachts in einem großen Stall gehalten, der mehr wie ein riesiges Lagerhaus war. Tagsüber grasten sie draußen, aber nachts machten sie ihre Notdurft auf dem Betonboden des Stalls. Jeden Morgen musste mein Vater den Stallboden mit einem Schlauch abspritzen und den Mist in einen Schacht schieben, der ihn in einen großen Tank unter dem Stall leitete. Dieser Tank füllte sich mit Mist und einmal pro Woche kam ein Lastwagen, um ihn zu leeren. Es war eine schmutzige Arbeit, aber mein Vater tat sie. Mein Großvater stellte jedoch fest, dass die Arbeit auf der Farm mit nur ihm und meinem Vater zu viel war, also beschlossen sie, für ein paar Wochen einen Helfer einzustellen. Sie konnten niemanden finden, der den Job übernehmen wollte, bis sie einen Mann namens Jack im örtlichen Geschäft trafen. Jack war Ende 20, verzweifelt auf der Suche nach Arbeit und wollte für seine schwangere Frau sorgen. Mein Großvater stellte ihn sofort ein und schon am nächsten Tag arbeitete Jack härter als jeder andere, den mein Vater je gesehen hatte. Jack war immer auf dem Bauernhof unterwegs, reparierte Dinge und versuchte, jede Aufgabe zu erlernen. Er liebte es, sagte immer, dass er einfach gut in seiner Arbeit sein wollte. Er glaubte an den Wert harter Arbeit. Mein Vater mochte es, Jack um sich zu haben, nicht nur, weil er hart arbeitete, sondern auch, weil Jack leicht zu beeinflussen war. Mein Vater gab ihm oft seine Aufgaben, ohne dass er es wusste. Es war ein Gewinn für meinen Vater, der so einige der Arbeiten vermeiden konnte, die er nicht mochte. Nach etwa 4 Monaten hatte Jack fast alle Aufgaben auf der Farm übernommen. Mein Vater fand es sogar amüsant, wie bereitwillig Jack war, alles zu tun. An einem heißen Morgen, nachdem die Kühe zum Grasen draußen waren, sagte mein Großvater zu meinem Vater, er solle den Stallboden abspritzen und den Mist in den Schacht schieben. Wie üblich gab mein Vater diese Aufgabe an Jack weiter und setzte sich in der Nähe des Stalls, um eine Zigarette zu rauchen. Als Jack mit der Aufgabe fertig war, kam er zu meinem Vater mit einer Idee. Er schlug vor, den Mist als Dünger für die Felder zu verwenden, was das Wachstum der Ernte verbessern würde. Zuerst hielt mein Vater die Idee für dumm, aber dann wurde ihm klar, dass es vielleicht unterhaltsam wäre zu sehen, ob Jack es wirklich versuchen würde. Also sagte er zu Jack, er solle es ruhig probieren, warnte ihn aber, das Ventil nicht zu schnell zu öffnen, sonst würde die Leitung verstopfen und sie müssten einen Reparateur rufen. Mein Vater ließ Jack also machen und schlenderte über die Farm. Was er nicht wusste, war, dass Jack das Ventil zu schnell öffnete und eine Verstopfung verursachte. Jack versuchte es selbst zu beheben, kletterte zum Tank, öffnete ihn und steckte einen Stock in den Mist, um die Verstopfung zu beseitigen. Ein paar Minuten später hörte mein Vater Schreie aus dem Stall. Er rannte hin und sah, dass Jack in den Tank gefallen war, der seit einer Woche nicht entleert worden war und nun in dem dicken Mist ertrank, während er verzweifelt nach Hilfe griff. Als mein Vater die Leiter hinaufstieg, konnte er nur Jacks Hand sehen, die aus dem Schlamm ragte. Er packte sie und versuchte, ihn herauszuziehen, aber er konnte nicht genug Druck ausüben. Jack schaffte es zu sprechen, entschuldigte sich und sagte, dass er nur versuchte, seinen Fehler zu beheben, weil er nicht wollte, dass sie jemanden bezahlen müssten. Mein Vater versicherte ihm, dass alles in Ordnung sei, aber Jacks Griff rutschte ab und er sank wieder in den Tank. diesmal gab es nichts mehr zu greifen. Mein Vater geriet in Panik und rannte, um meinen nun Großvater zu holen, der sofort um Hilfe rief. Als sie zurückkamen, war Jack unter dem Mist verschwunden. Polizei und Feuerwehr kamen, aber sie wussten auch nicht, was zu tun war. Schließlich benutzten sie einen langen Stock mit einer Schlaufe, um Jack aus dem Tank zu holen. Aber es war zu spät. Mein Vater war am Boden zerstört und machte sich Vorwürfe, Jack nicht gestoppt zu haben. Er hatte die Idee von Anfang an für dumm gehalten, aber seine Neugier hatte ihn übermannt. Jacks Frau wurde Witwe und zog weg, benannte ihren Sohn nach Jack zu seinem Andenken. Mein Vater fühlte sich verantwortlich für Jacks Tod und arbeitete jeden Tag danach hart, um den Mann zu ehren, der wegen eines Fehlers gestorben war. Er starb 2018 und seine letzten Worte an mich waren, immer die harte Arbeit anderer zu respektieren. Um meine Geschichte zu erzählen, muss ich ein paar Dinge erklären. Mein Mitbewohner und ich wohnen in einem kleinen Häuschen und wir haben keine Vorhänge an unseren Fenstern. Wir leben erst seit etwa einem Monat zusammen und haben nie zuvor so eine Erfahrung gemacht. Es war spät an einem Abend, als Mike und ich von der Arbeit nach Hause kamen. Wir waren beide wirklich müde und wollten nur schnell duschen, bevor wir schlafen gingen. Ich ging zuerst, weil ich wusste, dass er auch direkt vor dem Schlafen eine Dusche nehmen wollte. Also fing er an, seine Sachen für den nächsten Tag vorzubereiten. Ich ging ins Badezimmer und versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Unser Badezimmer kann nur von innen verschlossen werden und es gibt kein Schlüsselloch auf der Außenseite. Ich wurde frustriert, weil ich am nächsten Morgen arbeiten musste. Wir beide mussten arbeiten. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, aber Mike fragte bald, »Was ist los, Mann? Wir müssen ins Bett.« Ich erklärte ihm die Situation und er erinnerte sich, dass wir ein Fenster hatten, das wir von außen erreichen konnten. Wir gingen nach draußen und Mike kletterte auf meine Schultern, um das Fenster aufzukriegen, aber es bewegte sich nicht. Ich übernahm und kletterte auf seine Schultern und gerade als ich es wieder versuchen wollte, hörte ich plötzlich, wie die Hunde der Nachbarn verrückt bellten, als ob sie einen Haufen Lärm machten. Ich blickte hinüber und sah, wie das Mondlicht von einer Brille auf der anderen Seite des Zauns reflektiert wurde. Ein großer, kahler Mann, der etwa in seinen mittleren 40ern war, stand dort. Ich schrie Mike an, er solle weglaufen, sprang herunter und wir rasten zurück ins Haus, fast aneinander stoßend, und verriegelten die Tür hinter uns. Wir machten alle Lichter aus und versteckten uns in unseren Schlafzimmern. Dann hörten wir, wie der Mann schrie: »Warum habt ihr solche Angst, Jungs?« Einen Moment später begann er, sich wiederholt gegen die Tür zu schlagen. Das Haus war klein und nicht sehr stabil, also wusste ich, dass es nicht lange halten würde. Schnell gingen wir in die Küche, versteckten uns im Dunkeln, beide mit einem Messer in der Hand, bereit für das Schlimmste. Wir blieben etwa 20 Minuten vollkommen still, atmeten kaum, als wir uns endlich aufrichteten, um nach draußen zu schauen, um zu sehen, ob der Mann noch da war. Aber es war keine Spur von ihm zu finden. Nachdem wir eine Weile nachgesehen und nichts gefunden hatten, gaben wir schließlich auf und gingen ins Bett. Aber keiner von uns konnte in dieser Nacht wirklich schlafen. Am nächsten Morgen riefen wir unseren Vermieter an, um ihm zu erzählen, was passiert war. Als er das Badezimmerschloss reparierte, drehte er sich zu mir und sagte: »Jake, du und Mike hattet Glück in dieser Nacht. Mrs. Henderson hat viel Lärm in der Nähe ihres Hauses gehört und dachte, es sei ihr Mann, der wie üblich spät nach Hause kam. Aber als sie aufwachte und ihn nicht sah, dachte sie, er sei früh zum Frühstück gegangen. Ihr Auto stand aber immer noch auf dem Parkplatz und ihre Schlüssel steckten in der Tür. Es stellte sich heraus, dass in dieser Nacht etwas mit Mrs. Hendersons Ehemann passiert war und dass dieser kahle Mann noch immer da draußen ist. Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass wir seine nächsten Ziele hätten sein können. Ich hoffe, Sie finden Ihren Mann bald.« Musik Ich habe dieses Wochenende eine Geschichte gehört, als mein Onkel zu Besuch war. Er war immer ein Spaßvogel und ich glaube nicht, dass ich ihn jemals ernst gesehen habe, bis jetzt. Er ist ein großer Autoenthusiast und fragte, ob er meine neue Infiniti G37 Limousine anschauen könne. Also zeigte ich ihm das Auto im Auffahrtsbereich meines Großvaters zusammen mit meinem Vater. Wir machten das Übliche. Motorhaube auf, Motor aufheulen lassen, so tun, als wüssten wir, worauf wir schauen. Dann sagte mein Onkel, dass er eine Geschichte aus seinen College-Zeiten hatte, die er für eine gute Lektion für mich hielt. Das war das erste Mal, dass ich ihn so ernst reden hörte und seine Stimme hatte einen ängstlichen Ton. Er gestand, dass er diese Geschichte noch nie mit jemandem geteilt hatte, aber es für wichtig hielt, seine Erfahrung weiterzugeben, da ich jung war und ein neues Auto hatte. Er erzählte uns, dass er während seiner College-Zeit an einer kleinen ländlichen Schule in einer Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern studierte. Die meisten Bewohner waren entweder Studenten oder arbeiteten an der Hochschule, aber es gab auch einige Einheimische. Im dritten Jahr zog er von dem Campus weg und lebte etwa 3 Meilen außerhalb der Stadt in einer ländlicheren Gegend. Nach ein paar Bier mit Freunden beschloss er, zu Fuß nach Hause zu gehen, da er am nächsten Morgen eine Prüfung hatte. Während er eine Landstraße entlang ging, mit Maisfeldern auf beiden Seiten, hielt ein Mann in einem Truck an und bot ihm eine Mitfahrt an. Der Mann schien ein freundlicher Bauer zu sein, also nahm mein Onkel, obwohl er betrunken war und nicht klar dachte, das Angebot an. Er stieg in den Truck und sie fuhren los. Mein Onkel gab dem Fahrer Anweisungen zu seinem Zuhause, aber nach etwa 5 Minuten bemerkte er, dass der Mann die Abzweigung verpasst hatte. Als er darauf hinwies, sagte der Bauer, er kenne eine Abkürzung und fuhr weiter. Misstrauisch begann mein Onkel, den Bauern zu hinterfragen und seine Umgebung zu beobachten. Der Truck bog schließlich in eine alte Einfahrt mit einer heruntergekommenen Scheune ab. Das Dach der Scheune war teilweise eingestürzt. Mein Onkel plante, zu fliehen, sobald der Truck langsamer wurde. Als der Truck stoppte und der Bauer parkte, versuchte mein Onkel die Tür zu öffnen, aber das Schloss war abgeschlagen und die Tür nur halb geöffnet. Als er realisierte, dass er in Gefahr war, bemerkte mein Onkel den Kiesweg und einen rostigen, heruntergekommenen Spielplatz im Hof. Hinten gab es auch einen Schuppen mit eingeschaltetem Licht, während der Rest der Gegend dunkel war, abgesehen von den Scheinwerfern des Trucks und dem Mondlicht. Mein Onkel beendete die Geschichte abrupt, indem er sagte, er habe es geschafft, den Bauern abzuwehren und sei nach Hause gerannt. Dann schlug er vor, dass wir wieder ins Haus gehen sollten. Mein Vater starrte ihn den Rest des Abends an und mein Onkel hielt sich zurück. Es war klar, dass er nicht mehr darüber reden wollte. Aber etwas Bedeutendes muss auf diesem Bauernhof passiert sein. Sein Rat: Niemals Mitfahrgelegenheiten von Fremden annehmen. Ich war 14 Jahre alt und lebte mit meiner Familie in Ohio. Das war vor 4 Jahren. Die Nacht war warm und schwül. Ich war im Gästezimmer des Bauernhauses meiner Cousine und las, als mein Onkel rief: Jake, komm mal runter. Ich eilte die Treppe hinunter und fand ihn im Türrahmen stehen. Was ist passiert? Fragte ich und sah ihn an. Er zeigte auf ein Durcheinander, das ich kaum erkennen konnte, bis er sagte: Es ist ein Huhn. Oder das, was davon übrig ist. Mir wurde schlecht. Oh nein, murmelte ich und versuchte, mich nicht zu übergeben. Was hat das getan? Fragte ich. Mein Onkel zuckte nur mit den Schultern. Das passiert schon eine Weile, sagte meine Tante hinter mir. Sag es nur nicht Sarah. Ich nickte und nachdem meine Tante die Überreste aufgeräumt hatte, ging ich zurück in mein Zimmer. Als ich an meinem Fenster ankam, bemerkte ich etwas Helles, das schnell in den Wald verschwand. Ich blinzelte und versuchte, es zu erkennen, konnte aber nichts Genaues sehen. Später in der Nacht wachte ich auf, weil ich Durst hatte, und ging nach unten in die Küche, um etwas zu trinken. Gerade als ich mein Glas füllte, gingen die Bewegungsmelder draußen an. Müde und halb schlafend murmelte ich: Dumme Waschbären. Alle anderen schliefen, also dachte ich, es müsse ein kleines Tier sein. Aber ein paar Momente später sah ich, was wie das Funkeln von Augen draußen am Fenster war. Was dann passierte, wird mich für immer verfolgen. Etwas Großes und Seltsames tauchte aus dem Wald auf. Es lief nicht normal, sondern bewegte sich auf eine unangenehme, gebeugte Art. Das Ding war blass und dünn mit einem Kopf, der fast reptilienartig aussah, und es hatte lange, scharfe Krallen. Ich war vor Angst wie erstarrt. Dann sah das Wesen mich direkt an. Es ging auf den Hühnerstall zu. Was dann kam, klang wie ein Hühnerkreischen, gefolgt von einem schrecklichen Knacken. Ich war so verängstigt, dass ich um Hilfe schreien wollte, aber ich tat es nicht. Ich wusste, dass meine Tante und mein Onkel mir nicht glauben würden. Schlimmer noch, ich wollte keine Aufmerksamkeit auf mich und das Ding draußen lenken. Das Wesen kam zurück und trug das, was einst ein Huhn gewesen war. Es schmierte ein rattenartiges Durcheinander an die Tür und ließ die verstümmelten Überreste nahe dem Fenster fallen. Im Mondlicht konnte ich sehen, dass es Geweihe wie ein Hirsch hatte. Ich duckte mich und lauschte, während es langsam wieder in den Wald wanderte. Ich schlief die ganze Nacht nicht. Vor etwa einem Jahr erzählte ich meinem Onkel endlich, was ich gesehen hatte. Er gab zu, dass er es auch schon vorher gesehen hatte. Er sagte, es lebte im Wald bei der Farm und dass er längst aufgegeben hatte zu versuchen, es daran zu hindern, an die Hühner zu kommen. Für ihn schien es, als ob das Wesen versuchte, das Territorium zu beanspruchen. Ich war 17, als das passierte, vor etwa 3 Jahren. Ich arbeitete in einem alten Pizzaladen am Stadtrand meiner Stadt. Die Stadt war ein wohlhabendes Vorortgebiet, umgeben von einem Umgehungsstraßenring. Jenseits der Stadt gab es landwirtschaftlich genutzte Flächen und Hauptstraßen, auf denen sich viele Arbeiter niedergelassen hatten, nachdem die Stadt etwa 10 bis 15 Jahre zuvor gewachsen war. Dieser Pizzaladen hatte schon 20 Jahre Bestand und bediente hauptsächlich diese Arbeiter. Eines Abends, gegen 21 Uhr, kam eine Bestellung für 2 Pizzen und eine 2-Liter-Cola rein. Da ich der einzige Fahrer in der Schicht war, musste ich die Lieferung übernehmen. Es war eine 10-minütige Fahrt bis zum Ziel und ich musste eine lange Kiesauffahrt befahren, die etwa 5 Minuten dauerte. Mein Auto kämpfte mit dem rauen Kies und als ich ankam, sah ich ein schönes Haus und 2 Scheunen, umgeben von hohen Weizenfeldern, die vielleicht 1,5 bis 2 Meter hoch waren. Ich habe mich immer unwohl auf Bauernhöfen gefühlt, weil sie für mich gruselig wirken, und alleine an diesem Ort ließ meine Angst steigen. Ich entschied mich, die Nummer auf der Bestellung anzurufen, weil ich nicht genau wusste, wo ich das Essen abgeben sollte. Nach etwa 5 Minuten Stille antwortete ein Mann mit einer tiefen, heiseren Stimme, die sich anhörte, als ob er ein starker Raucher war, was meine Nerven nicht beruhigte. Er wies mich an, ihn bei seinem Truck in der Nähe der hinteren Scheune zu treffen. Ich war jetzt wirklich verängstigt und stellte mir alle möglichen schlimmen Szenarien vor. Ich schaffte es, mich zu beruhigen und fuhr weiter auf das Grundstück. Ich entdeckte den Truck des Mannes und als ich mich einem dieser großen Lagercontainer näherte, sah ich seinen F-150 und ihn drin. Statt auszusteigen, rief ich ihn an, um zu fragen, wie ich die Lieferung abwickeln sollte. Er wies mich an, das Essen auf die Ladefläche seines Trucks zu entladen, da er bereits mit seiner Kreditkarte bezahlt hatte. Ich dachte, der Prozess würde schnell gehen. Ich folgte seinen Anweisungen und ging zum Beifahrerfenster, damit er den Beleg unterschreiben konnte. Der Mann schien in seinen mittleren 40ern zu sein, kräftig, mit einem struppigen schwarzen Bart und einem Truckerhut. Als dünner Kerl fühlte ich mich noch unwohler in seiner Nähe, besonders als mein Kopf über mögliche Gefahren raste. Ich fragte ihn, ob er einen Stift hätte, da ich meinen vergessen hatte. Er starrte mich mit kalten Augen an und zeigte auf die Rückseite seines Trucks, wobei er sagte: "Wenn du nach Trinkgeld fragst, stecke ich dir dieses Trinkgeld in den Hals." Wobei er auf eine Doppelflinte in seinem Truck anspielte. Ich war gelähmt vor Angst, als ich realisierte, dass er mich gerade bedroht hatte. Dies war das 2. Mal an diesem Tag, dass ich in eine solche Situation geriet. Das 1. Mal war, als ich eine Adresse falsch gelesen hatte und ein Mann in seinen 60ern mit einem Cowboyhut und einem WWE-Gürtel herauskam und drohte Eindringlinge zu erschießen. Ich sagte schnell okay. Okay und fuhr weg. Ich raste so schnell vom Bauernhof, dass der Kiesweg mein Auto beschädigte. Ich fuhr mit 130 km/h zurück zum Pizzaladen und erzählte meinen Kollegen, was passiert war. Sie nahmen mich nicht ernst und dachten, ich übertreibe. Ich ging nach Hause und versuchte es zu vergessen. Ein Jahr später, während einer Mittagsschicht, rief der gleiche Mann wieder an, um eine Pizza zu bestellen. Ich wollte die Bestellung nicht annehmen, aber das Restaurant hatte Probleme und das Management bestand darauf, dass es nur 13 oder 14 Uhr an einem Sonntag war, also wenigstens noch nicht dunkel. Als ich ankam, wartete der Mann an seinem Haus. Er erkannte mich und begann sich für sein früheres Verhalten zu entschuldigen. Er erklärte, dass er sich in einer Scheidung befand und mit seinen Gefühlen kämpfte. Er gab mir $60 für die Unannehmlichkeiten, aber ich hoffe, ich muss ihm nie wieder begegnen.